Hallo Sina.
Hallo Nina.
Hallo liebe Podcast-Zuhörer. Heute an diesem extrem warmen Tag und wir haben Besuch von einer Fliege gerade hier, wie ich sehe.
Die werden wir schön ignorieren.
Genau.
Wir schwitzen beide, aber ihr schwitzt wahrscheinlich auch vor euch hin. Ich glaube, euch geht's genauso wie uns, aber wir dachten uns, das ist egal, wir ziehen das jetzt durch.
Genau, wir ziehen das durch bei dem Wetter. Ich meine, wenn die Folge jetzt rauskommt, wird es wieder angenehmer werden.
Ja, das stimmt.
Aber wir haben heute Montag bei 29 Grad. Es ist wunderbar, eklig, warm. Es gibt gleich hoffentlich ein Eis. Mal schauen.
Ja, vielleicht kriegen wir noch ein Eis. Mal gucken.
Oh ja, das wäre es. Aber bevor es das Eis gibt, haben wir erstmal neue Buchtipps für euch.
Mhm.
Beziehungsweise Buchtipps? Also wir haben auf jeden Fall Bücher gelesen. Und die werden wir jetzt rezensieren. Mal schauen, was wir von diesen Büchern halten, die wir gelesen haben. Sina, möchtest du anfangen?
Ja, ich fange an. Also, ich kann schon mal vornherein sagen, dass ich wirklich nur Tipps dabei habe, die ich auch nur wärmstens empfehlen kann. Das weiß ich jetzt schon. Wir fangen mal an mit einem Bilderbuch, was ich vor 2 Wochen, 1,5 Wochen irgendwann in der Hand gehalten habe. Es ist nicht ganz neu, das ist 2020 erschienen im Belz Verlag vom Axel Schäffler und heißt einfach Nett. Also wirklich einfach nett.
Nett, okay.
Nett, genau, so.
Gut.
Und dieses Bilderbuch ist, ich kann es kaum in Worte fassen, außer dass es meiner Meinung nach wirklich in jedes Regal reingehört. Gerade in der heutigen Zeit oder nicht nur unbedingt in der heutigen Zeit, weil es geht wirklich um dieses Gefühl von wegen, habe ich das so schön festgehalten, jemanden mitspielen lassen, ein Lächeln verschenken, einfach füreinander da sein, gucken, wo man helfen kann. Das wird in diesem Bilderbuch so schön zusammengefasst, weil das 38 Illustratoren da drin machen. Und das heißt, dass es auf jeder Seite auch ein anderes Bild ist. Also wirklich ganz anders illustriert, ganz anders dargestellt, ganz anderes Thema, aber so bewegend, dass ich echt das Gefühl habe, das sollte man den Kindern vermitteln. Das sollte man von vornherein vermitteln, dass wenn wir alle so wären, die Welt um einiges besser wäre. Und jeder kann an seinem, ja, mal gucken, wo er da einsteigen kann. Jeder kann so seinen kleinen Teil dazu beitragen, zu sagen, ich bin heute einfach mal nett oder ich lächle jemanden an, obwohl mir vielleicht selber gerade nicht danach ist.
Oh, das ist schön. Ja, solche Bücher brauchen wir auf jeden Fall deutlich öfter, die vernünftige Sozialkompetenzen vermitteln.
Richtig, ganz
Frage,
genau.
Wenn da 38 Autoren, beziehungsweise Illustratoren, genau, ich wollte nämlich die Zeichner gerade sagen, wenn da 38 Zeichner mitgewirkt haben, steht da jede Seite quasi als einseitige Geschichte für sich oder ist das durchgehend, ist das alles zusammenhängend?
Eigentlich ist da ein roter Faden drin, aber es ist trotzdem einzeln.
Okay,
trotzdem hat man nicht das Gefühl, dass das einzeln ist, sondern das hat wirklich, jede einzelne Episode ist irgendwie schon miteinander verwoben. Sagt man so.
Mhm.
Ich habe das so im Nu angeguckt und auf manchen Seiten bleibst du einfach länger hängen und liest das und denkst dir so, das ist so einfach und so prägnant dargestellt und du erkennst auch gewisse Illustrationen, weil du halt die Zeichner oder so kennst oder sagen wir so, ich kann jetzt die Zeichnernamen nicht nennen, bin ich ganz ehrlich, ich hab's nicht so mit den ganzen Zeichnernamen, aber man erkennt die wieder, weil man andere Bilderbücher von mit den Zeichnern gesehen hat und da hat man einen ganz tollen Wiedererkennungswert. Und nur weil das jetzt erst vor 2 Jahren schon erschienen ist, ich habe es trotzdem erst vor 2 Wochen in der Hand gehalten und habe mir gedacht, boah, ey, das hat jetzt aber Eindruck bei mir hinterlassen. Mhm. Und das schenke ich auch meiner Nichte, die ist 4 Jahre alt. Und das, damit sie gleich mit den richtigen Stimmungen aufwächst in dem Sinne. Weil ich glaube nur, wir Erwachsene können das nur direkt schon an Kinder weitergeben. Weil sonst wird die Welt nicht besser, sag ich mal.
Das stimmt.
Und gerade diese Momente zu wissen, ich kann einen ganz kleinen Teil am Tag dazu beitragen, um jemand anderen das Leben ein bisschen besser zu machen, fand ich toll.
Mhm.
Das hat mir das Herz erwärmt. Also das ist nur eine wärmste Empfehlung von meiner Seite, kostet auch für ein Bilderbuch auch nicht so viel, kostet nur 12,95 € und ist wirklich für jung und alt. Hat
sehr
viel Spaß gemacht. Große Empfehlung meinerseits.
Sehr schön. Ich sag ja auch immer, mir sind die Kunden oder beziehungsweise die Menschen sowieso immer am liebsten auch, die einfach mal einen schönen Tag noch wünschen.
Richtig.
Einfach so diese kleinen Dinge im Leben. Ja.
Und da erreicht man ja auch manchmal schon so einen Blick, dass, oder sagen wir es so, wenn man selber einkaufen geht, ist das ganz oft so, dass die Verkäufer oder diejenigen, die beraten, selber das schönen Tag vergessen. Mhm. Und da merkt man als Kunde, oha, wenn das dann plötzlich kommt, dreht man sich nochmal um, ja, Ihnen auch einen schönen Tag. So. Und dann genau. Kriegst du aber auch ein Lächeln zurück. Und das ist, das macht einfach Spaß. Mhm. So. Deswegen ist mir das auch so ein Bedürfnis. Ich habe das mal auch auf der Straße ausprobiert. Da wirst du etwas befremdlich angeguckt, wenn du da einfach mal jemand anlächelst, also ob du nicht ganz normal bist oder so. Naja.
Okay, kommt ganz drauf an. Also man hat ja wirklich so die unterschiedlichsten Begegnungen in der Stadt oder sagen wir mal, wenn du im Wald unterwegs bist, ist es ja sowieso nochmal eine ganz andere Etikette. Im Wald ist es ja wirklich so, wenn du da beim Wandern oder Spazieren gegen jemanden begegnest, du grüßt einen. Gut, das machen jetzt auch nicht jeder. Gerade bei der älteren Generation ist es ja eher noch, dass man sich gegenseitig grüßt. Wurde mir auch so beigebracht, beziehungsweise ich habe es auch von meinen Eltern und dementsprechend von deren Vorbild dann quasi abgeguckt. Wenn man schon Augenkontakt mit denjenigen hat, dann wünscht man sich einfach einen guten Tag. Wenn kein Augenkontakt entsteht, auch gut.
Auch gut.
Genau. ich hatte das zum Beispiel auch meine Stadt. Mir kam ein Mädel entgegen und irgendwie entstand dieser Augenkontakt und man lächelte sich einfach an. Und ich fand das ein sehr schöner Moment, weil es wird eh viel zu wenig gelächelt irgendwie
richtig.
So unterwegs.
Oder was einem auch immer mal auffallen sollte, ist gerade in unserer schnelllebigen Zeit, wenn man jetzt mal ganz platt beim Aldi, Lidl, Netto oder Co. ist, man geht ja immer so durch die Regale, ist auf sein Zeug gerichtet, aber wenn man mal ein aufmerksames Auge auf die Umgebung wirft, dann wird einem manchmal auch auffallen, dass es gewisse ältere Generationen gibt, die ein bisschen suchend sich umgucken und vielleicht auch ein bisschen hilfloser sind. Mhm. Und du dir nur denkst, bis die mal einen Verkäufer finden, werden die gar nichts kaufen. Also habe ich mir angewöhnt, wenn ich nicht ganz so im Stress bin, auch mal ein bisschen zu gucken, sind die ansprechbar, kann man denen vielleicht irgendwie doch mal helfen. Und wenn es nur die Butter ist, die zu weit oben ist. Ich frage auch, wenn irgendwas zu weit oben ist, Entschuldigung, ich komme da nicht ran.
Ja.
So. Weil nur sprechende Menschen kann geholfen werden, aber irgendwie merkst du, dass die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung oder vielleicht manchmal auch bei einem selber nicht da ist. Und ich denke, jeder sollte bei sich selber mal anfangen, ob man nicht...
Ja, das stimmt. Ja. Es gibt einige Tage, gebe ich auch zu, bei denen ich mir denke, okay, da hättest du jetzt anders handeln können, da hättest du jetzt mal eher was machen können, etwas mehr Hilfsbereitschaft zeigen können. Klar, es gibt auch so Tage, da willst du einfach nur schnell eben deine Sachen erledigt haben, ab nach Hause und da ist dir alles um dich herum völlig egal.
Richtig. Aber es geht um die kleinen Momente, wo man dann doch die Zeit hat. Das reicht nämlich schon. Man hat dem anderen geholfen und war da und man weiß einfach, okay, das ist eigentlich auch etwas, was man für sich selber mal wünscht. Irgendwann sind wir alle mal in so einer Situation und das hat nicht mal was mit dem Alter zu tun, wo man einfach auch mal Hilfe braucht.
Ja.
Und wenn man die nicht mehr stellen kann, dann läuft irgendwas gewaltig schief.
Mhm.
So. Also, wie gesagt, dieses Bilderbuch perfekt geeignet, um ein paar Werte besser zu vermitteln, die heute vielleicht ein bisschen untergehen. Zumindest gefühlt untergehen. Sagen wir so, gefühlt. Mhm. Will ja jetzt niemanden reinreden, sondern das ist einfach nur eine subjektive Wahrnehmung.
Kiekbook, genau. Der Weltverbesserer-Podcast. Wir vermitteln Werte.
Genau, so. So. Und so. Nina?
Und Sina?
Was hast du?
Ja, bitte. Ich habe erstmal, wir starten groß bei mir und es nimmt dann, glaube ich, so ein bisschen ab. Wobei, naja, wir schauen mal. Ich bin auf jeden Fall unter die Japaner gegangen in der Literatur
das
dieses Mal.
Das hast du erzählt.
Das hatte ich dir gegenüber erwähnt, ja. Japaner. Wir fangen mit dem Roman an, der mich in meinem letzten Urlaub begleitet hat und was mal wieder ein Roman war, der mich sehr begeistert hat, der mir an manchen Stellen auch Gänsehaut tatsächlich vermittelt hat. Schöne Gänsehaut.
Okay,
Gänsehaut.
Gut,
jetzt
gut.
Nicht im Sinne von, oh nee, das ist jetzt gerade eine sehr urige Stimmung, sondern wirklich einfach von, du sitzt ganz entspannt auf deinem Bett, auf deiner Couch, wo auch immer, es ist ruhig, du liest diese Szene und du bekommst eine angenehme Gänsehaut der Entspannung.
Okay.
Sagen wir es so.
Ja, 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 es gibt ja die unterschiedlichen Gänsehäute?
Die Gänsehäute?
Was sagt man denn da? Ja, egal. Jedenfalls die Mehrzahl von Gänsehaut. So.
Wir schieben es aufs Wetter. Es
richtig.
Ist warm, Stierz, es steigt uns zu Kopf. Ja, okay. Das Buch heißt Der Klang der Wälder. Ist geschrieben von Natsumi Yashita und im Inselverlag erschienen. Es ist ein Taschenbuch, kostet 11 Euro und hat knapp 239 Seiten. Also es ist ein sehr schöner Urlaubsschmökerroman. Ist auf jeden Fall für mich persönlich was fürs Herz. Da gehen die Definitionen ja jetzt auch auseinander, was für dich fürs Herz
richtig,
ist und was für mich fürs
sagen.
Herz ist. Für mich war das was fürs Herz. Es ist keine Liebesgeschichte, aber es ist einfach eine sehr schöne Geschichte. Einfach für mich fürs Herz. So, ich fange mal an, worum es überhaupt geht. Es geht um Tomura. Tomura ist unser Protagonist in der Geschichte. Und gleich zu Beginn wird er von seinem Lehrer gebeten, in der Schule zu warten und einen Besucher in die Turnhalle zu lassen. Ja, soweit so gut, macht Tomura, natürlich. Er weiß aber nicht, wer ist der Besucher, was will der Besucher. Der Lehrer erzählt ihm nichts und man sitzt erstmal so da, bisschen mehr Information wäre auch sehr schön gewesen. Aber gut, der Besucher kommt und es ist ein Herr Itadori. Dieser kommt von Eto Musikinstrumente. Und er ist da, um das Klavier zu stimmen. Findet Tomura richtig interessant. Er bleibt die ganze Zeit mit in der Turnhalle stehen. Er beobachtet den Herrn Itadori dabei, wie er das Klavier stimmt. Er achtet auf die Töne, findet das alles richtig interessant, obwohl er zuvor noch nie irgendwas mit dem Instrument zu tun gehabt hatte. Der Herr Itadori unterhält sich auch mit ihm, erzählt ihm irgendwas über die Schafe und dass die Wolle vorher besser war, weil das wird ja alles mit in den Klavier verarbeitet, damit das überhaupt ja Töne und Musik
genau.
machen kann. Genau.
Ja, hört sich bisher sehr gut an. Erzähl weiter.
Genau, und der Tomura steht da so neben so, was will der Mann jetzt von mir? Der erzählt mir da irgendwas von Schafen und hast du nicht gesehen? Das ist eine sehr ulkige Szene, aber der Herr Itadori beeinflusst beziehungsweise irgendwie, jetzt nicht beeinflussen, aber der Tomura ist davon halt einfach so begeistert, dass er beschließt, eine Lehre zum Klavierstimmer zu absolvieren.
Ein sehr seltener Beruf heutzutage.
Genau, macht er auch nach seiner Schule, seiner Schulausbildung. Und nach seiner Lehre als Klavierstimmer fängt er tatsächlich auch bei Eto Musikinstrumente an. Hofft er dann bei dem Herrn Itadori zu lernen, was nicht passiert. Er wird tatsächlich, er kommt dann bei Herrn Yanagi-san unter. Man merkt auch schon, dieses Buch ist auch sehr japanisch gestimmt, dadurch, dass wirklich jede erwachsene Person deren Name mit San, mit der San-Endung.
Ach so, halt ja, genau.
Versehen
ich kenne das nur
ist.
Aus.
Genau.
Es
gibt ja diverse Animes. Höflichkeitsformen in Japan, genau. Er wird da nämlich auch häufiger Tomura-kun genannt. Kun ist halt die Bezeichnung für jüngere oder jüngliche Männer. Mhm. Es gibt ja die Chan-Endung, was für kleine Kinder eher ist. Mhm. Dann gibt es San, was eine höfliche Endung ist. Und dann gibt es noch Summer, was eine sehr, sehr, sehr höfliche Endung ist.
Ach so, sehr, sehr höflich.
Sehr, sehr höflich, okay. Genau. Hier sind die Endungen aber alle San, also es sind alles immer höhergestelltere von Tomura. Macht demnach auch Sinn. Ja, genau. Also er kommt dann bei dem Herrn Yanagi-san unter. Arbeitet bei ihm quasi als Assistent fürs Klavierstimmen und begleitet ihn dazu der Familie Sakura. Die besteht aus Mama und Papa natürlich und die haben zwei Kinder, das sind Zwillinge, die Yuni und Kasune heißen die, die ja so ein bisschen stereotypisch für Zwillinge schon sind, weil die eine ist eher so ein bisschen offener und die andere ist eher in sich gekehrter. Also die sind auch wieder so das absolute Spiegelbild voneinander. Während die eine halt auch wirklich etwas rasanter und lebensfroher das Klavier spielt, ist die Kasune eher etwas ruhiger, etwas zurückhaltender in ihren Tönen. Aber die spielen halt beide unglaublich gut und beide auch wunderschön. Der Yanagi-san lobt gerade auch das Spiel von der Juni, gerade weil es halt so lebensfroh ist. Aber Tomura-kun interessiert sich besonders für Kasune und für ihr Spiel. Und ja, nachdem er da dann als Assistent erstmal gearbeitet hat bei Eto-san, sag ich jetzt schon, mein Gott, das ist die Wärme. Das ist, ja, bei Eto-Musikinstrumente.
Nimmt
mir keiner übel. Gut.
Zumindest ich nicht.
Er arbeitet dort auf jeden Fall dann im Laufe der Geschichte natürlich auch als vollwertiger Klavierstimmer. Mhm. Und ja, sagen, dass sein in seiner Arbeitslaufbahn, seiner Karriere, er hatte halt nie wirklich ein großartiges Ziel. Das ist auch so ein, ja, so ein Thema in diesem Roman. Er lebt halt quasi mehr so vor sich hin. Er hat nicht wirklich großartig Pläne für seine Zukunft und durch seine Ausbildung und das Kennenlernen von Kasune bekommt er aber quasi eine Aufgabe für sich, sagen wir es so. Nämlich möchte er gerne Kasunes Spiel, ihr Klavierspiel, gerne unterstützen, indem er ihr quasi persönlicher Klavierstimmer spielt und dafür sorgt, dass ihr Spiel besonders gut klingt, besonders schön klingt. Genau. ich sehe deinen Blick. Ja.
Kommen wir mal zu der wesentlichen Frage. Ja, für wen ist dieses Buch denn geeignet?
Dieses Buch ist besonders für Leute geeignet, die es durchaus auch sehr philosophisch mögen. Denn immer wenn Klavier gespielt wird, wird eine Metaphorik hervorgebracht, nämlich die Metapher des Waldes. Es wird immer beschrieben, sobald das Klavier gespielt wird, wie für Tomorakun sich ein Wald auftut. Um ihn herum bildet sich immer sofort ein Wald. Es ist wirklich sehr schön veranschaulicht auch in dem Roman und ich mag auch die Metapher darin sehr. Weil in dem Buch ist es ist auch ein zentraler Aspekt. Tomorakun hat unglaubliche Selbstzweifel und hat auch immer besonders große Angst zu scheitern. Und in diesem Wald wird einem ja quasi auch so sein eigenes Spiegelbild vorgehalten. Es gibt diverse Wege, die man einschlagen kann. Manche Wege erkennt man nicht immer auf dem ersten Blick. Und man verirrt sich auch gerne mal. Aber irgendwie findet man am Ende immer aus diesem Wald heraus.
Okay, das ist wirklich sehr philosophisch. ich habe aber trotzdem auch ein bisschen das Gefühl, weil ich bin ehrlich, mich würde es jetzt nicht ansprechen aus einem ganz einfachen Aspekt. Ich bin überhaupt nicht musikaffin.
Das ist, das solltest du schon sein. Das muss ich dazu sagen. Also wenn du kein Interesse an Musik hast, dann wird dieses Buch nichts für dich sein. Also ein allgemeines Interesse an Musik sollte schon da sein. Nicht unbedingt spezifisch am Klavier. Ich mag das Klavier durchaus sehr, hatte da aber auch keine großartigen Kenntnisse drüber, habe ich auch bis jetzt noch nicht. Aber auf jeden Fall, man sollte an Musik interessiert sein.
Und Wahrscheinlich auch an das Gefühl und so weiter.
Und man sollte sich auf jeden Fall auch nicht daran stören, dass in dem Roman diverse Töne und Fachbegriffe klavierspezifisch gerade auch eingebracht werden, weil es geht immer noch ums Klavierstimmen auch in dem Roman und dementsprechend, also man muss jetzt kein Klavierstimmer selbst sein, aber man sollte auf jeden Fall offen für das Thema Klavier sein.
Also faktisch für jedermann, der dem ein philosophisches Buch vom Wert ist, mit musikalischen Aspekten und dem Gefühl dahinter.
Yes.
Richtig?
Ach, sehr schön zusammengefasst.
Ja, dann gibt es bestimmt genug. Nur ich nicht.
Nur du nicht. Nee.
Aber okay, das ist ja auch dasselbe, wenn ich dir was von einem Liebesroman erzähle.
Richtig,
ne?
Ist für jeden was, nur für mich nicht.
Genau.
Genau, ist auf jeden Fall eine wärmstens eine Empfehlung meinerseits. Es war ein unglaublich schönes Buch, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Hat auch einen sehr schönen Platz in meinem Bücherregal gefunden.
Sehr schön.
Ja.
Also ich bin ja schon mal gespannt, wer das von euch dann kaufen wird. Ihr könnt ja auch mal was dazu sagen, ob ihr uns gehört habt oder so.
Sehr gerne. Möchtest du weitermachen?
Ja. Wir haben uns ja vor einem Monat schon gehört und da hatte ich euch gesagt, dass ich ein Buch lese und dementsprechend mittlerweile natürlich auch zu Ende gelesen habe, was ein bisschen ab von meiner Wohlfühl Zone ist. Das heißt, ein Roman, der nicht unbedingt in die Liebe hineingeht. So. Sondern ich habe gelesen Eine Frage der Chemie von der Bonnie, ich weiß immer noch nicht, wie sie ausgesprochen wird.
Ja,
Camus, Camus, also G-A. Warte, ich zeig's dir.
Ja, Frau Camus.
Camus, ja, keine Ahnung so. Ist im Piper Verlag erschienen, kostet 22 Euro und steht aktuell auf dem ersten Platz der Bestsellerliste. Und ich sage das sehr selten, das hat das definitiv verdient. Ich glaube, ich habe das aber auch schon vor einem Monat gesagt, da stand es ja auch schon auf der Bestsellerliste. Vielleicht noch nicht auf Platz 1, aber da stand es auch schon drauf. Wie beschreibe ich das? Also, es geht um Elizabeth Zott, die Chemikerin ist. Und zwar nicht heute, das wäre ein bisschen langweilig, sondern Anfang der 60er Jahre. Und in dieser Zeit war das nicht selbstverständlich, dass eine Frau selbst denken kann und auch noch einen Beruf ausübt, der was mit Zahlen und Mathe und chemischen Formeln zu tun hat.
Frauen das heißt, und Naturwissenschaften.
Frauen und Naturwissenschaften, nein, da gab es nur das Bild, Frauen gehören vor, hinter, überall hin, hinter dem Herd, vor den Herd. Hausfrau, Kindererziehung, aber bestimmt nicht hinter einem Labor oder in ein Labor. Genau. Fräulein Zott sagte ganz, ich zitiere aus dem Roman, Chemie bedeutet Veränderung und Kochen ist Chemie. So, das muss ich jetzt ein bisschen ausführen.
Ja, bitte.
Also, eigentlich fängt der Roman 1961 an. Genau. Mhm. So, und dabei beginnt es auch, dass sie eine Kochsendung leitet. Da fragt man sich, okay, es ist eine Chemikerin, die eigentlich in einem Labor arbeiten müsste, wieso moderiert sie denn jetzt eine Kochsendung? Ja, das erfährt man alles Schritt für Schritt für Schritt, weil man geht in der Zeit zurück und setzt Mitte der 50er tatsächlich an. Zwar sagt man, dass dieser Roman in den 60ern spielt, aber eigentlich erfährt man bis weit in der Hälfte, was in den 50ern mit ihr los ist, was sie durchlebt und was mit ihr passiert. Es fängt damit an, dass die in einem Labor arbeitet, für ein Institut, aber natürlich nicht als vollwertige Chemikerin angesehen wird. Sie hat auch nicht promovieren können, aufgrund dessen, dass sie Frauen, die diesen Weg gehen müssen, unglaublich viel erleiden. Auch sexuellen Missbrauch, Spott, Hohn, nicht ernst genommen zu werden, drangsaliert zu werden, Neid, ganz viel Neid. Weil wenn man nämlich was erreicht hat, dann kann es ja nicht sein, dass das echt von einer Frau passiert sein kann. So. Und diese Frau, die Elizabeth, ist so tough, so nüchtern, und so genial, dass ich nur dachte, boah, ey, du hast Mut, du hast Pfeffer und du hättest, wenn du, ich muss jetzt wirklich dazu sagen, ich habe recherchiert, das ist, die Geschichte ist nicht auf einer wahren Begebenheit, das kann ich jetzt schon mal sagen. Aber wäre sie so gewesen, wäre das eine Vorreiterin gewesen. Ich fand sie unglaublich toll, die macht alles anders als alle anderen. Sie ist eine Chemikerin, sie konnte nicht promovieren, weil Männer ihr im Weg standen. Sie lebt mit einem Mann zusammen, ohne verheiratet zu sein. Und vor allen Dingen kriegt sie auch noch ein Kind mit ihm, ohne verheiratet zu sein. Wobei diese Sache mit dem Kind etwas schwieriger ist. Da möchte ich aber nicht.
Skandal.
Alles nur Skandal, geladen ohne Ende. Und sie will auch nicht heiraten, hat dazu ganz tolle Argumente. Und du denkst dir so, wenn du immer so in diese Zeit zurückgehst, für die Zeit ist das unglaublich mutig. Für heute vielleicht denkst du dir, ja, gang und gäbe, aber für die damalige Zeit, toll, einfach toll. Und sie muss trotzdem ihren Weg gehen, weil sie natürlich ihren Job verliert, weil sie ein Kind kriegt. Das hat alles seine Gründe, die will ich hier nicht weiter ausführen, weil ich immer noch der Meinung bin, jeder sollte dieses Buch lesen. Und ich will auch nicht zu viel spoilern. Sie muss dann also quasi einen Job in einer Kochsendung annehmen und wird dann eigentlich in so eine Position hineingedrängt, von wegen, jetzt bist du die sexy Hausfrau, die anderen Hausfrauen zeigt, wie man kocht. Ja, da hat man aber nicht mit der guten Frau Zott gerechnet, die sieht das nämlich ganz anders. Und durch ihre Kochsendung kommt ein Ruck durch die ganze Gesellschaft der damaligen Zeit, weil sie natürlich nicht der Meinung ist, die nette Hausfrau hinterm Herd darzustellen, sondern eher die Frauen anfängt wach zu rütteln. zu zeigen, ihr könnt was, ihr habt einen Wert und ihr könnt nach vorne treten. Und das ist, was mir sehr gut gefallen hat. Ich habe dieses Buch gelesen aufgrund einer Empfehlung von einer Kundin, weil die mir einen Satz gesagt hat, und das wollte ich unbedingt bewiesen haben, dass das sich von A bis Z einfach nur runterlesen lässt, weil das unglaublich schön geschrieben ist. Und dem kann ich nur zustimmen. Das hat eine ganz tolle Schreibweise. Man möchte gerne wissen, wie es mit Frau Zott und ihrem Kind weitergeht. Überhaupt die Gesamtgeschichte. Es gibt sogar Perspektivwechsel, ohne Witz jetzt, ja Leute, von einem Hund. Mehr sage ich dazu nicht. Hin und wieder spricht ein Hund zu uns. Das ist kein Witz. Aber alles in allem ist das wirklich komplett ein ganz, ganz toll gelungener Roman, den ich nur wärmstens empfehlen kann. Jeder, der sich ein bisschen... Chemie spielt zwar eine Rolle, aber ich bin froh, dass diese Formeln nicht so eine ganz große Rolle spielen, weil ich sie nicht verstehen würde, sondern es geht eher darum, über sich hinauszuwachsen, weil das ist, glaube ich, auch heute noch ganz oft gefragt, ob Junge, ob Mädchen, ob sonst irgendwas, einfach nur du selbst zu sein und egal in welcher Zeit du lebst. Das ist das, was der Roman mir vermittelt hat und deswegen auch meiner Meinung nach, ich sage das bewusst, meiner Meinung nach, verdient auf dem ersten Platz aktuell steht. Also wärmste Empfehlung.
Hat man auch selten bei der Bestsellerliste.
Richtig,
muss ich sagen.
Genau. Also ich fand's toll und empfehle es auch aktuell, seitdem ich es natürlich gelesen habe und so weiter. Und bisher kam auch noch kein negatives Feedback zurück. Es gibt sicherlich immer Leute, denen gewisse Sachen nicht gefallen und so weiter. Aber diesen Roman kann man sowohl als Mann oder als Frau lesen. So bin ich der Meinung. Das ist jetzt hier nicht unbedingt spezifisch an Frauen gerichtet. Schon, weil es eine weibliche Protagonistin hat, aber ich finde, man kann sich gut weiterentwickeln damit. Die ganze Geschichte ist einfach toll geschrieben. Und wie gesagt, die Szene mit dem Hund fand ich geil. So. Sehr, sehr toll beschrieben, okay. Mit dem Hund. Also
ich glaub,
unglaublich.
Ich muss da mal reinlesen, wenn da schon die Geschichte von einem Hund erzählt wird.
Okay. Genau, das ist sehr gut cool. Dargestellt. Also von daher... Kaufen, kaufen, kaufen. Und lesen, lesen, lesen.
Ich wollte gerade sagen, besonders lesen. Ja?
Richtig.
Schön. Ein ja. Wohlverdienter erster Platz.
Richtig.
Schön.
Eigentlich für jedermann.
Sehr schön.
So.
Werde ich auch reinlesen.
Ja, leicht dir aus. Ich hab's ja zu Hause.
Juhu! Okay.
Weil ich glaube tatsächlich, dass... Ja, doch. Ich glaube, da sind wir uns dann vielleicht sogar relativ einig. Vielleicht wirst du...
Es könnte mal ein Buch für uns beide sein.
Ja, das gibt's auch. Das ist selten, ne?
Boah, das sollte es öfter geben.
Ja. Aber das macht's vielleicht auch so besonders. Mhm. Ist meine Meinung. Also wie gesagt, ich fand's toll. Es hat mich echt bewegt. Und vielleicht ist das sogar mein Lieblingsbuch dieses Jahr.
Oh, ja.
Das weiß ich noch nicht ganz, aber es kann sein.
Okay, wir lassen uns überraschen. Ihr werdet das ja mit den Lieblingsbüchern erfahren.
Richtig.
In der Woche der unabhängigen Buchhandlungen.
Richtig.
Die in der letzten Oktoberwoche ist, bis hin zu, ja, zwischen Oktober, November, die Woche da. Wo ihr auch wieder einiges von uns zu hören bekommen werdet. Besonders auch unsere Lieblingsbücher aus diesem Jahr wieder.
Das wird ganz spannend. Guckt dann
auch.
Ganz doll auf Instagram.
Ich auch. Ich bin auch vor allem sehr... gespannt, welches Buch ich mir da dann aussuchen werde, weil ich weiß es noch nicht. Stehen gerade zwei zur Auswahl für mich. Mal schauen aber, was noch kommt, weil es kommt noch etwas sehr Interessantes raus.
Eben, man darf noch gespannt sein. Das Jahr ist ja noch nicht so weit komplett fortgeschritten. Im Moment hätte ich mich festgelegt, aber gucken wir mal.
Ja. Nee, es kommt nämlich im August noch ein Buch raus, aber dazu mehr gleich bei den Büchern, auf die ich mich noch freue. Mhm. Jetzt reisen wir erstmal nach Tokio. Zurück nach Japan. Mein nächstes Buch war nämlich Tage in Tokio von Christoph Peters. Im Hardcover erschienen beim Luchterhand Verlag für 16 Euro. Hat 250 Seiten. Und ich bin auch nur auf diesen Titel gekommen, dank unserer lieben Kollegin Sibylle, die dieses Buch zweimal bestellt hat. Einmal für sich und einmal hat es irgendjemandem geschenkt. Gehe ich jetzt mal von aus. Ich wusste nur, okay, sie hat es bestellt und irgendwas war es mit Tokio. Und ich war den einen Tag irgendwie so neugierig auf dieses Buch, weil sie da auch so von vorgeschwärmt hat, dass ich mir dachte, komm, das liest du jetzt auch. Hab's mir bestellt. Und ja, ich find's toll. Ich lese es gerade auch immer noch. Es ist wirklich ein Reisebericht. Aber gleichzeitig ist es so viel mehr. Es ist nicht nur ein einfacher, schnöder Reisebericht, so ich gehe jetzt hier hin und dahin und an dem Tag war ich dort und dann hier. Und zwar Christoph Peters hat sich schon 35 Jahre lang mit dem Thema Japan beschäftigt. Wirklich mit allem. Mit Zeichnungen, mit Traditionen, wirklich alles Japan drumherum.
Also sehr Japan-affin.
Sehr Japan-affin, genau. Hat sich auch mit den Gewohnheiten dort bekannt gemacht, mit den sozialen Interaktionen, wie die Japaner sich halt so untereinander verhalten. Ne? Soziale Interaktion halt. Und jetzt ist er zum ersten Mal wirklich nach Japan direkt gereist und hat das halt in seinem Tagebuch beziehungsweise in seinen Aufzeichnungen festgehalten. Und das ist sehr, sehr interessant geschrieben. Auch hier ist wieder ein recht philosophischer Aspekt vielleicht mit vorhanden. Genau, er kommt nämlich in Japan an, wird da von einem Freund abgeholt und das ist auch sehr schön, die sind dann in der U-Bahn unterwegs und fahren erstmal am Fujiyama vorbei und er meint dann nur so zu seinem Freund, ach guck mal, da ist sogar der Fuji, ich sehe endlich mal den Fuji, ist das schön. Und der Freund so, ja, schön, dass du ihn siehst, das bringt dir Glück auf deinen Reisen. Und da hat man direkt wieder so dieses... jetzt nicht widersprüchlich, also eher gegensätzliche, ne? Die Japaner sind ja eher für ihre Innovation bekannt, ne? Und Fortschrittlichkeit. Man hat direkt dieses Bild von unglaublichen Hochhäusern.
Richtig,
von
genau.
In Tokio. Gleichzeitig aber auch dieses, ich sag jetzt mal, altertümlich traditionelle. Diese alten Häuser mit ihren Schiebetüren, auch hier mit die. Wir haben ein bisschen Gesellschaft von draußen. Ich weiß nicht, ob man es hört.
Wir werden es nachher checken. Genau. Also es tut uns leid.
Genau. Wo war ich? Ja, altertümliches. Auch gerade der Kommentar von seinem Freund. Ach, das bringt dir Glück auf deinen Reisen, dass du jetzt den Fuji gesehen hast. Das zeigt auch wieder so ein bisschen dieses ein bisschen Abergläubische. Ja, er stellt wirklich sehr interessant die Gesellschaft dort in Japan da und geht vor allem auch auf auf so dieses typische Bild, was man vom Japaner hat, beziehungsweise von Tokio auch im Allgemeinen, weil Tokio ist ja mit die größte Hauptstadt überhaupt. Mhm. Man stellt sich volle U-Bahn-Stationen vor, wo Leute sich, während die einen noch aussteigen, quasi die nächsten schon reinpressen und reindrängen.
Sowas, was man auf YouTube sieht.
Genau. Ist bei ihm überhaupt nicht. Ich war eben, als ich noch in der Bahn saß und weitergelesen habe, auch an einer Stelle, da macht er sich auf den Weg, um Tokio zu erkundigen. Er steigt in eine Bahn ein, die im Übrigen sehr viel im Allgemeinen organisierter und leichter einzusteigen ist als hier in Deutschland, weil die haben ja auch dieses coole Ticket, was du einfach auf dieses elektronische Pad drauflegst.
Ach so, und dann, ja.
Genau, und dann öffnet sich dieses Tor und der Betrag, für den du da fährst, wird automatisch von dieser Karte abgebucht, was zum Beispiel auch keine Kontrolleure in Bahnen dann mehr benötigt.
Klar, weil du hast ja diese Schalter, aber die gibt es doch, glaube ich, auch in den U-Bahnen in Amerika?
In England gibt es die.
Okay.
Die haben die auch. Und er kommt dann auf jeden Fall zu dieser U-Bahn-Station und es ist einfach ruhig da. Er beschreibt die Situation auch, okay, in Berlin kurz nach Mitternacht wäre es immer noch voller als da jetzt gerade in Tokio irgendwo zur Vormittags- oder Mittagszeit.
Äußerst interessant.
Äußerst interessant, vor allem alles sehr ordentlich, alles sehr sauber, sehr gepflegt. Könnten sich die Deutschen mal ein bisschen Beispiel dran nehmen. Schreibt
ich habe vor allen
selber.
Dingen auch gehört, dass Deutschland sich auch, was die Bahn betrifft, da ein Beispiel dran nehmen könnte, weil ich glaube, ist das nicht dort eine Unsitte, wenn dort nur eine Sekunde oder 10 Sekunden der Zug zu spät kommt oder so?
Das ist eine Unsitte. Ich habe auch mal einen Bericht gelesen, es gibt von irgendeinem auch so ein Intercity, also vergleichbar mit unseren ICEs oder mit dem TGV in Frankreich, der hat im gesamten Jahr vielleicht eine Minute Verspätung und ich dachte mir so, wow, Deutsche Bahn, pass mal auf, nimm dir ein Beispiel. Ja, das ist da tatsächlich eine Unsitte. Und der Schaffner, beziehungsweise einer der Zugführer, wenn die Bahn mal Verspätung hat, die gehen dann auch durch die Bahn und entschuldigen sich bei jedem einzelnen Kunden dafür, dass die Bahn Verspätung hat. Ich habe auch mal gesagt, wenn man das hier in Deutschland machen würde, die würden sich nur noch entschuldigen und es würde überhaupt keine Bahn mehr fahren. Weil die nichts anderes mehr tun würden. So, jetzt habe ich meinem Frust über die Deutsche Bahn Platz gemacht. Kommen wir zurück nach Tokio, denn er beschreibt natürlich nicht nur die Bahn dort. Er beschreibt auch seinen ersten Ausflug, der jetzt nicht irgendwie groß in eine schöne Galerie oder in ein schönes Restaurant führt, denn er kommt erstmal in seinem Hotel an und möchte gerne erstmal eine rauchen, denn der Autor ist Raucher. Ja. Er darf aber im Hotel nicht rauchen, er darf auch auf den Straßen nicht rauchen, wie ihm von der im Hotel mitgeteilt wird, weil es dort ein großes Spektakel gibt und die Luft möglichst reinlich und frei sein soll. Heißt, es gibt sogenannte Raucherräume.
Ich glaube, ja. Jetzt kommt eine Erinnerung, ich glaube, das hat Sibylle erzählt, oder?
Ja, das kann das, auch sehr das gut sein.
Das kommt jetzt
ja.
komplett bekannt vor, diese Szene mit dem Rauchen und dachte mir so, hä, wer hat mir das ja. erzählt? Das kann mir eigentlich nur ein Raucher erzählt haben.
Ja, dein erster Ausflug geht nämlich in so ein blödes Raucherkabuff, wo er sich eine Kippe anzünden kann. Und du denkst dir so, das ist ein super Ausflug für deinen ersten Trip nach Tokio. Herzlichen Glückwunsch.
Ja,
aber er nimmt es auch mit Humor, schreibt auch, eigentlich müsste ich hier in irgendein schönes Café oder sonst wohin gehen. Wo gehe ich hin? Erstmal meine Sucht befriedigen. Yes.
Aber es ist schon interessant, dass das dort so schwierig dann ist. Also ist das ja eigentlich für die rauchende Bevölkerung ja, vielleicht nicht das größte, allergrößte.
Ich weiß nicht, ob das nicht mittlerweile sogar wieder abgeschafft wurde, okay. Weil es hieß, da ist gerade irgendein großes Spektakel. Ich weiß nicht, ob das irgendwas mit irgendwelchen, ich sag jetzt mal, Olympischen Spielen, irgendein großes große Veranstaltung war da. Und dafür wurde das extra eingeführt. Also es kann gut sein, dass das mittlerweile wieder abgeschafft okay. wurde und du da jetzt wieder auf den Straßen dann auch rauchen kannst.
So, ich habe das gerade so schön empfunden, was du beschrieben hast. Also
es wäre schön, wenn das weiter so wäre. Ja. ja, aber er geht natürlich auch auf soziale Interaktionen ein, zum Beispiel, dass die Japaner sich, wenn du auf den Straßen unterwegs bist, nicht direkt in die Augen gucken, weil das ist ein absolutes Eindringen in die Privatsphäre von einzelnen Personen. Es wird Aha. Augenkontakt gemieden, gerade auch wieder in U-Bahn und sonst wo. Jeder kümmert sich quasi so um sein Zeug. Er beschreibt auch, wie, aber das sieht hier in Deutschland nicht anders aus, wie jeder quasi in dieser, egal wo man unterwegs ist, jeder starrt so auf sein Handy, ist mit sich selbst beschäftigt, bloß keinen Augenkontakt irgendwo machen.
Na, aber hier ist es noch nicht ganz so extrem.
Nein, nicht ganz so extrem, aber gerade, wenn du da so unterwegs bist.
Das heißt, wenn man als Touri dort ist, sollte man Augenkontakt vermeiden. Okay,
richtig.
Alles klar.
Hm? Was ich noch sagen wollte, wenn du ja hier in den Bahnen unterwegs bist, die meisten hängen ja wirklich an ihrem Handy. Also das ist jetzt
ja, das stimmt.
Ich glaube, das ist auf der ganzen Welt aber so. Von daher, ja. Ist ein sehr interessanter Reisebericht, auch wenn ich jetzt gerade sehr viel über die Bahn gesprochen habe. Er geht natürlich nicht nur auf die Bahn ein. Ist eine absolute Leseempfehlung meinerseits, einfach weil er das auch wirklich sehr humorvoll, sehr interessant beschreibt und gestaltet und nicht einfach nur seine Ziele runterrattert, sondern auch wirklich darauf eingeht, so, okay, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass ich hier gerade in Tokio bin, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass ich hier gerade in Deutschland irgendwo in Mannheim oder sonst wo unterwegs bin. Er beschreibt auch eine Straße, die quasi genauso für ihn aussieht wie die Immermannstraße in Düsseldorf. Sagt ihr die was?
Nee.
Okay,
vielleicht die schon, aber nee.
Gut, sie wird dir jetzt gleich was sagen. Die Immermannstraße ist quasi die Japanmeile in Düsseldorf.
Dann sagt sie mir was.
Gut. Also man erkennt quasi, wenn immer nur einen Unterschied daran, dass halt überall Kanji-Schriftzeichen auf den Schildern halt zu sehen sind. Und ansonsten wüsste er Tokio aber nicht wirklich zu unterscheiden von irgendeiner anderen deutschen Stadt.
Okay, das ist hätte ich mir anders vorgestellt, wenn man so über Japan nachdenkt.
Ja.
Okay.
Auf jeden Fall sehr interessante Lese, sehr interessanter Reisebericht. Absolute Leseempfehlung meinerseits für jeden, der sich in irgendeiner Form für Tokio interessiert oder auch allgemein einfach mal was über Japan lesen möchte.
Ja. Sehr cool. Nee, das klingt wirklich interessant. Vor allen Dingen, weil das ja sich nicht so anhört wie, okay, ich war an A, dann war ich dort an B und an C und dann bin ich zurück nach D und das ist Japan. Nein, das hört sich ja sehr interessant an. Ich find's gut, wenn die Leute einfach ihre ganz persönlichen Ansichten oder sowas wirklich auch beschreiben können. Also ich könnte es nicht und deswegen bin ich auch kein Reiseautor. Ich glaube, dazu muss man ein Talent haben und das hört sich ganz gut an. Vor allen Dingen, wenn es jetzt schon zwei Kollegen gibt, die das jetzt mögen.
Genau. Ja, aber da muss ich dir recht geben. Muss man schon irgendwie ein Talent für haben. Also richtig. Nicht jeder kann einen guten Reisebericht schreiben. Das stimmt.
Nö. Also ich war auf Kreta letztes Jahr und ich könnte jedem so leidenschaftlich erzählen, wie es gewesen ist, aber darüber schreiben, um Gottes Willen. Katastrophe. Aber ich bin nun mal kein Autor. Man sagt ja komischerweise, Buchhändler schreiben alle. Nicht ich. Also ich schreibe nicht. Ich werde nie einen Roman schreiben. Ich habe dazu kein Talent und ich finde, da muss man auch mal mit diesem Klischee aufhören, dass jeder Buchhändler irgendwie irgendwann in seinem Leben mal einen Roman schreibt.
Nö, das nicht unbedingt. Es gibt einige, die das machen, aber nicht jeder, sagen wir mal, ist dazu bestimmt oder muss das machen. Also wenn man selbst sagt, nö, möchte ich nicht oder habe ich kein Talent für. Solche Leute gibt es auch. Ich schreibe sehr gerne. Ich weiß nur nicht, ob das immer alles so gut ist, was ich da schreibe. Von daher.
Ich glaube, das wissen die wenigsten Autoren, würde ich fast sagen. So. Aber wir schweifen ab.
Wir schweifen ab. Vom Schreiben kommen wir jetzt wieder zum Reden. Bitte,
richtig,
Sina.
Also, und zwar, ich habe einen dritten Roman dabei. Und zwar habe ich diesmal wieder ein Jugendbuch dabei. Und zwar aus dem CBJ-Verlag. Das ist ab 14, kostet 20 Euro. Ja, die Buchpreise sind etwas gestiegen, aber leider steigt alles drumherum und auch im Buchhandel, der Buchhandel muss nun mal irgendwann reagieren. Trotz allem ist das ein wunderschöner Jugendroman, der heißt Als wir tanzen lernten von Nicola John. Genau. Nicola John hat auch das Buch geschrieben, Du neben mir und zwischen uns die ganze Welt. Das wurde verfilmt. Wer das also kennt, da geht es um eine Immunkrankheit eines Mädchens, die nie das Haus verlassen konnte, was sie bis zu einem gewissen Alter auch nicht gestört hat, weil sie nichts anderes kennt, bis dann der geheimnisvolle Olli nebenan einzieht und sie natürlich doch entdeckt, sie möchte gerne zwischenmenschlich interagieren, als nur zwischen einer Glasscheibe. Also sie hat eine ganz seltene Immunkrankheit und das wurde dann auch verfilmt, also ist nicht unbekannt, die Autoren. Und die hat jetzt geschrieben, Als wir tanzen lernten. Was kann ich dazu sagen? Es geht um Efi und X. Efi und X sind... wie sage ich das jetzt politisch konform? Ich sage es wahrscheinlich wieder falsch. nein. Ich wollte nur damit sagen, dass Efi und X nicht... jetzt rede ich mich hier im Kopf um Kragen.
Ja, bitte, sag es, wie du denkst.
Sie sind dunkelhäutig, darf ich das sagen?
Ja.
Darf ich das politisch korrekt? Oh, Gott sei Dank. Gut, nur damit man weiß, es geht um die schwarze Kultur in dem Sinne bei Efi und X. Und
alles okay.
Genau, so. Sehr interessant geschrieben, hat mir sehr viel Spaß gemacht, ist eine sommerleichte Lektüre für Jugendliche. Es geht nämlich darum, dass Efi den Glauben an die Liebe verloren hat. Und zwar komplett. Sie hat Liebesromane geliebt, die alle weggelesen, war immer bezaubert davon. Ja, und dann passiert, was passieren musste. Ihre Eltern trennen sich, weil der Papa, naja, nicht treu geblieben ist. Und deswegen hat Efi ihren kompletten Glauben an alles Schöne der Welt verloren. Und so geht sie auch durchs Leben. Ihre Schwester weiß es nicht, was ihr Papa gemacht hat. Sie weiß nur, dass ihre Eltern sich jetzt getrennt haben. Und dieser Roman ist aber nicht ganz hundertprozentig realistisch, sondern erinnert so ein bisschen an, es gibt so einen Film Immer 13 oder Wieder 13. So. In dem Film geht es darum, dass eine erwachsene Person, sie sagt, sie wäre lieber wieder 13. So, wacht am nächsten Morgen auf und ist dann 13 Jahre alt und erlebt alle Teenager-Freuden wieder von vorne. Nur zum Vergleich. In diesem Buch geht es nämlich darum, dass Efi eines Tages aufwacht, in der Cafeteria sitzt, ein Pärchen sich küsst und sie in diesem Moment die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der beiden sieht. Und alle haben eins gemeinsam. Jede dieser Liebesgeschichten endet tragisch. Und ich habe mir schon gedacht, okay, die Arme, sowieso schon den Glauben an die Liebe verloren hat, wenn sie jetzt auch noch bei jedem küssenden Pärchen sieht, dass das alles tragisch endet, wie soll sie denn dann wieder die Liebe finden? Weil darum geht's ja letztendlich, findet Efi die Liebe. So, ihr Weg führt sie in ein Tanzstudio und in diesem Tanzstudio lernt sie X kennen. Und damit nimmt die Geschichte ihren Lauf. Was ich an den beiden so unglaublich mochte, ist, dass das keine toxische Beziehung ist. frei von jeglichem Schlimmen, sondern einfach nur zwei Menschen oder zwei Teenager, die sich kennenlernen müssen, die ihr Vertrauen einander, also das Vertrauen ineinander erst lernen müssen und auch fassen können. Und auch, was man jetzt merkt, sind die ganzen diversen Nebencharaktere. So, also der beste Freund ist in die Schwester verliebt und die beiden besten Freundinnen von ihr sind anscheinend ineinander verliebt, wissen es aber noch nicht und sagen es auch noch nicht irgendwie. Und das ist sehr humorvoll geschrieben. Ich musste gerade bei den Dialogen zwischen X und Efi lachen. Die Geschichte hat immer eine Moral. Das ist bei Jugendbüchern ganz oft der Fall. Und natürlich hat das auch einen Grund, warum Efi das sehen kann. Aber das möchte ich nicht erzählen, weil dann muss man das Buch ja nicht mehr lesen. Von daher ist es wieder eine wärmste Empfehlung für Teenager in dem Fall. Sehr zuckersüß geschrieben, hat mir sehr viel Spaß gemacht und gerade die Tanzszenen zwischen Efi und X war zum Lachen. Ich sehe es an deinem Gesicht, nichts für dich, also muss es auch nicht. Du bist nicht die Zielgruppe dieses Buches.
Habe ich auch nie gesagt, dass ich die Zielgruppe bin. Ich bin die Zielgruppe für andere Dinge.
Genau. Aber toll, ich kann es nur empfehlen und ich werde es auch empfehlen und es ist selten im Moment, dass mich ein Jugendbuch sofort überzeugt, weil ich immer das Gefühl habe, ich habe alles schon mal gelesen. So. Auch das ist nicht unbedingt neu, aber sehr gut geschrieben und hat halt einfach Spaß gemacht. Und genau darum geht es, dass eine Geschichte Spaß macht, dass man vielleicht auch entdeckt, dass gerade wenn man über gewisse Liebesromane nachdenkt, oft diese Beziehungen, die da entstehen, nicht unbedingt positiv oder gesund sind. Und ich dann auch manchmal das Gefühl habe, kann ich das einem Teenager empfehlen, der kriegt ein völlig falsches Bild vom Leben. So. Und das fand ich hier ganz anders. Hier sind es einfach wirklich zwei, die ihre Probleme haben, aber auf gesunde Art und Weise damit umgehen und aufeinander eingehen und sich kennenlernen. Und das hat mir wieder mal Spaß gemacht. Das ist nicht übertüncht.
Übertüncht.
Genau. Aber auch nicht zu tief, dass man sagt, okay, das ist mir jetzt zu schwer. Nein, es war locker, leicht, was zum Lachen, aber auch viel fürs Herz. Von daher auch da wärmste Empfehlung für alle ab 14 oder die jung geblieben sind und sich dafür interessieren.
Wenn ich meinen Blick mal kurz eben rechtfertigen dürfte. Ja. Ich habe noch nicht mal unbedingt geguckt, weil es eine Liebesgeschichte ist. Mein Kopf ist irgendwo, oder eher mein Gehirn ist dabei hängen geblieben. Der Charakter heißt X.
Ja, der heißt eigentlich Xavier.
Ah, okay.
Und X ist sein Spitzname und er besteht auch da drauf.
Okay.
Das hat alles seine Gründe, die man natürlich erfährt.
Ja, okay. So. Alles klar.
X ist wirklich ein ganz toller Charakter. Vor allen Dingen hat er die Philosophie, zu allem Ja zu sagen im Leben.
Ah.
Aber nicht zu unmoralischen, illegalen, verwerflichen Dingen. Sonst hat er die Philosophie, er möchte für alles, was er tut, wenn er um etwas gebeten wird, Ja zu sagen. Das ist schwerer, als man denkt.
Ja, das stelle ich mir sehr schwer vor, vor allem, wenn ich zu irgendwas Ja sage, was ich eigentlich gar nicht machen möchte.
Richtig, genau.
Okay.
Aber das ist äußerst interessant, wie befreiend das sein kann, weil man es über sich hinaus wächst. Deswegen nimmt er auch an diesem Tanzkurs mit teil und die nehmen dann letztendlich auch an einem Tanzwettbewerb teil, obwohl die beiden nicht davor drüber nachgedacht haben, dass sie jemals tanzen würden.
So. Okay.
Und diese Tanzlehrerin, die ist auch total witzig, fordert sehr viel von den beiden. Und das Erste, was sie fordert, nachdem die halben Schritte mal können, wir gehen jetzt raus an die Promenade, an den Strand und ihr tanzt dort.
Aha. Aha.
Sehr
Nein,
cool.
Danke.
Ja, richtig. Aber sie machen's. Und hier wird sehr viel darüber vermittelt, von wegen wachs über dich hinaus.
Mhm.
So.
Okay.
Eigentlich ein Beispiel für jeden, weil ich stecke auch manchmal in mir selber fest und denke so, ja, den Mut hätte ich jetzt am liebsten auch ganz gerne, aber würde ich mich jetzt in so eine Promenade stellen, obwohl ich gerade mal 3 Stunden Tanzkurs hinter mir habe und jetzt soll ich die Leute dazu bewegen, da was in dieses Köfferchen reinzuwerfen, weil ich tanze? Nee.
Mhm.
So, also hat viel mit Mut auch zu tun. Genau. Deswegen schön. Hat es Spaß gemacht.
Sehr schön.
Mhm.
Okay.
Ja. Yeah. Kommen wir zu deinem letzten. Ich bin mal ganz gespannt. Ich weiß jetzt gar nicht, was auf mich zukommt.
Meinem letzten, ja. Ich bin da auch sehr gespannt. Mein letztes Buch heißt Nagomi und ist von Ken Mogi. Auch wieder sehr japanisch. Ich sag ja, ich bin unter die Japaner gegangen.
Okay.
Und zwar Nagomi, der japanische Weg zu Harmonie und Lebensfreude. Es ist ein Sachbuch, Buch ein Seelenlebensratgeber, eher, der einem halt Nagomi vermittelt.
Was ist denn Nagomi?
Ja, yeah. Lass mich erzählen. Okay. Nagomi ist quasi die japanische Lebensphilosophie, wie du ein harmonisches Leben erlangst. Und zwar, das musst du dafür einmal akzeptieren, dass zum Glück auch Unglück gehört. Zu Liebe gehört auch Verlust, zu Altruismus Eigennutz, zu Vergnügen Arbeit. Also es sind immer Gegensätze, die zueinander gehören.
Was ja auch irgendwie Sinn macht.
Richtig. Und so, sofern du dann akzeptierst, dass diese beiden zusammengehören und darüber hinaus, dass beides auch noch in einer Balance zueinander steht, dann hast du Nagomi erlangt.
Dann habe ich das nicht erlangt.
Bei Nagomi geht es quasi immer um die Harmonie zwischen Gegensätzen beziehungsweise Harmonie zwischen zwei Dingen. Mhm. Und ich fand das sehr interessant. Das Buch ist auch im Dumont Verlag erschienen, ist gebunden und hat 171 Seiten. Der Autor hat auch das Buch Ikigai geschrieben. Ikigai ist auch eine sehr interessante Philosophie, lässt sich quasi damit übersetzen, das, wofür es sich zu leben lohnt. Mhm. Sind beides sehr interessante japanische Ansätze und ich bin von diesem Buch nicht so begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob es an der Art liegt, wie Ken Mogi mir Nagomi vermitteln möchte. Ich saß nämlich zum Beispiel gestern noch abends an diesem Buch, habe das eine Kapitel weitergelesen und er erklärt Nagomi quasi in ungefähr 5 verschiedenen Szenarien, wie man Nagomi erlangen kann. Und das erste Kapitel ist einfach Nagomi beim Essen.
Aha.
Aha, genau, so saß ich da auch vor und dachte mir, gut, ich möchte offen für alles sein, habe mir das durchgelesen. Ja, und saß letzten Endes dann abends gestern mit knurrendem Magen auf dem Bett und dachte mir so, herzlichen Dank auch. Das okay. War, ja. Also Harmonie, wie du Harmonie beim Essen erlangen kannst, indem du zwei verschiedene Zutaten in verschiedenen, ja, Abständen und verschiedenen Mengen quasi in deinem Mund zusammenführst, um dort ein perfektes Erlebnis beim Essen hervorrufen zu können.
Aha.
Aha, ich merke schon, ich kann dich dafür richtig begeistern.
Ich kann dir vor allen Dingen nicht so ganz folgen. Was heißt das? Was hast du denn gemacht, dass du dann abends mit dem knurrenden Magen, hast du morgens deine Suppe gegessen und abends irgendwas anderes oder was meint er damit? Ich verstehe den nicht.
Nein, er redet einfach über Harmonie beim Essen.
Aber was harmoniert denn beim Essen? Also ich weiß, dass zu gewissen Essen.
Zum Beispiel geht er auf Bento-Boxen ein und wie Bento-Boxen gestaltet sind. Und das ist, dass ja zu jedem Essen in Japan die optimale Beilage Reis ist. Und dieser Reis benötigt quasi zur Harmonie noch einen Ausgleich. Und wenn du diesen mit verschiedenen Zutaten in deinem Mund irgendwie zusammenführst, dann erlebst du eine absolute Harmonie beim Essen durch dieses Geschmackserlebnis.
Okay, das hat sich mir erklärt.
Ja, okay.
Hat's denn funktioniert? Anscheinend nicht.
Weiß ich nicht. Ich saß ja mit knurrendem Magen auf dem Bett. Jetzt abends nichts mehr.
Okay.
Ich fand dieses Beispiel auf jeden Fall irgendwie recht abstrus, absurd. Konnte mich ehrlich gesagt nicht überzeugen. Deswegen gebe ich mir gerade auch ehrlich gesagt nicht die Mühe, euch davon hier zu überzeugen. Wenn euch Nagomi in irgendeiner Form interessiert, versucht dieses Buch gerne mal. Vielleicht lag es ja auch einfach nur an mir. Nicht jeder muss jedes Buch mögen. Also mir hat Ken Mogi Nagomi jetzt nicht so gut vermittelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich weiß nicht. Ich würde so gerne was Positives über dieses Buch sagen, aber ich weiß auch nicht. Es war nicht meins. Sagen wir es so. Belassen wir es dabei.
Ich denke, dass hin und wieder es auch mal sein muss, dass wir mal von unseren nicht ganz so positiven Leseerfahrungen berichten.
Ja.
Und vor allen Dingen, was für uns interessant wäre, ist, ob das jemand anders empfindet.
Genau. Also wenn einer von euch dieses Buch auch gelesen hat oder auch mehr über Nagomi weiß, hinterlasst gerne einen Kommentar auf Instagram, kommt vorbei, sagt uns Bescheid.
Wir sind da echt neugierig.
Oh ja.
Weil ihr dürft nicht vergessen, wir sind auch nur Menschen und nicht jedes Buch und nicht jedes Thema interessiert uns oder wir sind davon schwer begeistert. Und manchmal müssen wir auch ehrlich sein, es gibt auch Bücher, die werden geschrieben und dann fragst du dich, warum wurde dafür Papier verschwendet? Oder Drucke, Tinte oder sonst irgendetwas. Ich finde, das ist ein altverbreitetes Klischee, nicht jedes Buch ist lesenswert. Das ist für mich Quatsch. Jeder empfindet das anders, ganz klar, aber es gibt wirklich Bücher, bei denen du dir überlegen solltest, schreibst du das oder lässt du zumindest mal vielleicht doch einen echten Lektor drüber lesen, weil es keine Augenfreude ist, weil jedes Wort fünfmal wiederholt wird und du einfach gar nicht ins Lesen reinkommst.
Oh ja. So. Nagomi war quasi dieses Buch für mich. Also es hatte für mich jetzt nicht so den Nährwert. Mir hätte es durchaus auch irgendwie gereicht, mich über Nagomi im Internet zu informieren und mir einen Wikipedia-Artikel durchzulesen, so gefühlt. aber muss es auch geben.
Ich denke auch. Eben. War heute bei mir nicht dabei, vielleicht ist es ja beim nächsten Mal dabei. Ich kann euch bei mir auch jetzt nur einen Ausblick geben. Ich halte hier gerade ein Buch in der Hand, was schon jetzt, heute ist der 23., 24.?
Heute ist der 25. Juli.
Okay, dann darf ich auch offiziell dieses Buch erwähnen. das erscheint nämlich heute.
Oha.
Ich habe es noch nicht gelesen, ich halte es in der Hand.
Das Cover sieht unglaublich toll aus, das will ich mal sagen.
Genau. Dieses Buch heißt Freundin bleibst du immer von Tomi Obaro. Das wird im Hansa Verlag erscheinen. Hansa Blau nennt sich das die Reihe. Und ich kann jetzt euch wirklich nicht so viel dafür sagen, außer dass ehrlich gesagt mich der Klappentext überzeugt hat und ich deswegen ein Leseexemplar wollte. Drei Frauen, drei Jahre, Jahrzehnte, die Freundschaft eines ganzen Lebens. Nach 30 Jahren kommen drei unzertrennliche Freundinnen für eine Hochzeit in Lagos zusammen. Ihre Verbindung ist intuitiv und unverrückbar wie eine alte Gewohnheit. Sie werden über ihre Vergangenheit nachdenken, über das, was sie geliebt und verloren haben. Aber auch die Gegenwart birgt unerwartete Überraschungen. Denn ihre Töchter sind genauso rebellisch und offenherzig, wie sie selbst einst waren. Tomi Obaro erzählt die Geschichte dreier Frauen von ihrem Verrat und ihren Triumphen und vor allem von ihrer unvergesslichen Freundschaft. Ja, und darauf bin ich mal ganz neugierig. Mich hat das Cover angesprochen. Googelt es am besten, es lässt sich so beschreiben. Es ist sehr blau gehalten. Eine dunkelhäutige Frau mit tollen Ohrringen ist da drauf abgebildet. Es hat einfach dieses Cover, spricht so ein bisschen für sich und hat mich halt einfach angesprochen. Zu Tomi Obaro lässt sich sagen, dass es ihr Debütroman ist tatsächlich und sie in Brooklyn lebt. Genau, und Essays schreibt und Artikel in BuzzFeed News veröffentlicht, genau, in verschiedenen Magazinen. Und wie gesagt, das ist ihr erstes offizielles Buch und ich bin mal ganz gespannt und werde euch dann mal berichten. Ihr werdet sicherlich auf Instagram irgendwas von mir darüber lesen, was ich dazu gemeint habe. Und vielleicht ist das sogar was für Nina, weiß ich nicht so genau. Vom Koffer her hat sie es jetzt auch schon mal angesprochen. Mhm. Ich denke, vielleicht werden wir beide was dazu sagen. Ich bin auf jeden Fall neugierig und sobald wir beide es gelesen haben, werden wir uns da bestimmt nochmal auf Instagram dazu melden.
Sehr gerne. Also das Buch interessiert mich auch. Also wenn ich da auch mal reinlesen durfte.
Na klar, Leseexemplare sind nicht nur für einen selber.
Das finde ich nämlich sehr nice. Also das werde ich mir auch mal zu Gemüte führen. Gut, das war dein Buch, auf das du dich freust?
Ja, ich kann noch sagen, dass ich immer noch an dem einen Buch jetzt dran bin. Das habe ich jetzt auch tatsächlich angefangen. Ich darf dazu aber leider immer noch nicht offiziell was sagen. Ich habe dazu ja euch schon im vorigen Monat, es geht immer noch um Aniko Türk, so federleicht wie deine Träume, über das Mädchen, was einen Unfall hat und ihre Träume begraben muss. Da bin ich dran. Ich kann schon mal sagen, nein, ich darf nichts sagen.
Du darfst
nichts sagen. Nichts sagen und es kommt, sobald
wir
es erschienen ist.
Wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge
ganz
darüber.
Genau.
Ich habe tatsächlich dieses Mal auch nur ein Buch mitgebracht, über das ich mich sehr freue. Beziehungsweise vielleicht zwei. Nee, eins. Machen wir eins. Und zwar kommt das nächsten Monat raus. Und nach den Japanern muss ich ganz ehrlich mal wieder unter die Ägypter gehen.
Ich vermisse es. Ich dachte, jetzt muss ich mal wieder unter uns Europäer gehen.
Nein, die Europäer sind extrem langweilig mit ihren Eroberungen. Nein, danke. Ich muss mal wieder unter die Ägypter gehen. Mhm. Und zwar kommt nach unzähligen Jahren endlich mal wieder ein neues und erweitertes Buch über Tutankhamun raus.
Oh, ich bin interessiert. Ich war auf so einer Ausstellung mal in Köln.
Oh, dann kannst du dich sehr glücklich schätzen. Ich würde die auch sehr gerne sehen. Hab sie nicht gesehen. Dafür mache ich vielleicht irgendwann mal auch, das wäre ja wirklich mal ein Traum für mich, da nach Kairo zu reisen und mir da die Ausstellung anzugucken. Das wäre schon ein Traum. Das ist ein Träumchen von mir. Ja, auf jeden Fall, es kommt ein neues Buch über Tutankhamun raus und ich glaube, mehr brauche ich dazu jetzt auch nicht zu sagen, außer dass es im CH Beck Verlag rauskommt. Ich weiß den Namen der Autorin leider gerade nicht mehr. Ich weiß, dass es eine Autorin ist, auf jeden Fall. Und ich freue mich sehr. Meine Ägypten-Kollektion wird noch größer werden.
Ich finde es gerade voll interessant, dass du ihn so anders aussprichst. Ich habe ihn immer in meinem Leben Tutankhamun ausgesprochen.
Ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, wie man ihn richtig ausspricht, weil es verschiedene Schreibweisen gibt. Erstmal mit diesem Ench oder Anch. Dann weiß ich halt nicht, ist es Tutankhamun oder Tutankhamun oder ist es Tutankhamun, weil man das CH als K ausspricht. Ich habe nämlich auch verschiedene Aussprachen von dem Namen gehört. Okay. Irgendwie bin ich habe früher auch immer Tutankhamun gesagt, irgendwie bin ich jetzt bei Khamun dann hängen geblieben. Ich hatte das auch mal mit einer Freundin, als wir uns über die Götter da unterhalten haben. Wer war das nochmal, den wir beide verschieden ausgesprochen haben? Seth haben wir nämlich gleich ausgesprochen, da war irgendein Gott, da hatten wir zwei völlig verschiedene Aussprachen und ich saß da dann nur so vor, ich finde es sehr interessant, dass du den so aussprichst, weil ich spreche den komplett anders aus, aber wir sind uns beide nicht sicher.
Oh nein. Okay, wenn es dir wieder einfällt, kannst du das ja beim nächsten Mal erzählen.
Mache ich, sobald das Tutankhamun-Buch dann auch draußen ist. Ich freue mich riesig, das zu lesen.
Ja. Also mir hat's wieder heute sehr viel Spaß gemacht. Ihr hört mich nächsten Monat aber nicht. Da ist dann die Annette dabei, soweit ich das weiß.
Da ist die Annette dabei, jawohl.
Genau, aber ihr hört mich bald wieder und ansonsten lest ihr garantiert was auf Instagram über.
Im November treffen wir uns, glaube ich, nochmal hier.
Genau, im November meine ich.
Yeah. Ich freue mich auch. Es hat Spaß gemacht, trotz der Hitze. Und jetzt gönnen wir uns erstmal ein Eis. Und
das würde ich auch sagen.
Wir wünschen euch noch eine wunderschöne Woche, beziehungsweise ein wunderschönes Wochenende, denn dieser Podcast erscheint an einem Sonntag.
Ja, dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende.
Genau, und einen guten Start dann in die neue Woche.
Ganz
wir
genau.
Wir hören uns.
Wir bis hören dann. Uns. Tschüss.